السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بمهن إن شاء الله تعالى heute weiter mit dem zweiten Band von Sunan Abi Dawud رحمه الله تعالى. Auf der Seite 74 unter Kapitel 236 und Hadith 1122. Heute bi'idhni Allah Azza wa Jal, da das letzte Unterricht im Ramadan ist und darauf der Eid folgt, bi'idhni Allah Azza wa Jal, werden wir, und das ist ganz passend, nicht nur das Kapitel über das Freitagsgebet inshallah ta'ala abschließen, sondern darauf folgt im Sunna-Werk auch die Hadithe über das Eid-Gebet und den Eid-Tag. Deswegen heute haben wir ein bisschen Geduld miteinander, dass wir ein paar Hadith mehr vielleicht als sonst besprechen. Ich versuche auch ein bisschen das zügiger zu machen. Das heißt, die Hadithe 1122 bis 1133 sind noch über das Freitagsgebet, und dann 1134 bis 1160 sind dann über das Eid-Gebet, was eben gerade passend ist. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala sagte im Kapitel 236, was man im Freitagsgebet liest. Gemeint ist, was der Imam im Freitagsgebet in den ersten und zweiten Raka'a nach der Fatiha liest. An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an den beiden Eid-Gebeten und am Freitag: Preise den Namen deines höchsten Herrn und ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen, las. Manchmal trafen beide Tage aufeinander, dann las er trotzdem beide. Nehmen wir die nächste Überlieferung ebenfalls dazu. 1123, Al-Dahhak ibn Qais, rahimahullah, fragte an Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, der gleiche Sahabi wie gerade eben: Was hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von Freitag zu Freitag immer gelesen? Er sagte, er las immer: Ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen? In diesen Überlieferungen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir, welche Suren er regelmäßig gelesen hat am Freitagsgebet und auch bei den beiden Eidgebeten. Das Freitagsgebet, das sicherlich wichtigste Gebet eines Muslims in der Woche, das ersatzweise für das Dhuhr-Gebet verrichtet wird. Gemeint ist, dass man nach der Fatiha die beiden Suren 87 und 88 liest. 87 ist auf Deutsch: Preise den Namen deines höchsten Herrn, und auf Arabisch: Sabbih isma rabbika al-a'la. Diese Sura, diese kurze Sura, Sabbih isma rabbika al-a'la, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der ersten Rak'a nach der Fatiha gelesen, und dann in der zweiten Raka'a nach der Fatiha Hal ataka hadithul ghashiyah. Das heißt, ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen. Und al-Ghashiyah ist einer der Namen von Yawm al-Qiyamah, der Name des Tages der Auferstehung. Und das ist Surah Nummer 88 und folgt im Mus'haf genau nach Surat al-A'la. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht nur einmal gemacht hat, sondern tatsächlich regelmäßig gemacht hat. Und deswegen ist auch für einen Imam heutzutage besser, wenn er das meistens macht. Allerdings hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch manchmal abgewechselt. Das heißt, er hat nicht immer diese Suren beide gelesen, sondern auch in manchen Überlieferungen, in Sahih Muslim zum Beispiel, heißt es, dass er in der ersten Raka'a Surat al-Jumu'ah gelesen hat. Und in der zweiten Raka'a Al-Munafiqun, Surat al-Jum'ah, der Freitag. Und Al-Munafiqun ist die darauf folgende Sure, die heißt die Heuchler. Und wenn man das vergleicht, ist das Surat al-Jum'ah und Al-Munafiqun, beide sind drei Seiten. Und Surat al-A'la und Al-Ghashiyah sind ungefähr, kann man sagen, eineinhalb Seiten. Und das weist darauf hin, dass man auch ruhig andere Suren lesen kann, aber beides ist eine Sunna. Es ist auch überliefert worden, dass er in der ersten Raka'a Surat al-Jum'ah gelesen hat und in der zweiten Raka'a Surat al-Ghashiyah gelesen. Also erste Raka'a, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Und in der zweiten Raka'a, Surat al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Und am allerbesten ist es, wenn man die Sunna so umsetzt, wie sie überliefert worden ist. Das heißt, dass man manchmal das eine macht und manchmal das andere macht. In der nächsten Überlieferung, 1124, sagte Ibn Abi Rafi', Abu Huraira radiallahu anhu betete uns am Freitag vor und las Surat al-Jumu'ah. Also diese Sure 62, wie gesagt, eine von eine Sunnata umgesetzt. In der letzten Raka'a las er, wenn die Heuchler zu dir kommen, das heißt, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ, das heißt Surat al-Munafiqun. Das ist ein Hinweis darauf, dass man die Suren benennen kann nach ihrem Namen oder auch nach dem, wie sie beginnen, beziehungsweise was in ihnen vorkommt, wodurch sie eindeutig identifiziert werden. Als Abu Huraira radiallahu anhu weggehen wollte, holte ich ihn ein und sagte zu ihm, du hast zwei Suren gelesen, die auch Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu in Kufa gelesen hat. Kufa ist eine Stadt im Irak. Darauf sagte Abu Huraira radiallahu anhu, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam diese beiden am Freitag lesen hören. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir nicht nur die Sunna, dass man das Sura 62 und Sura 63 lesen sollte, ebenfalls am Freitag im Surat al-Jum'ah, sondern auch, dass diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Sunna ist, die nicht aufgehoben ist. Denn die Sahaba haben sie danach praktiziert und wir haben in diesem Hadith zwei edle Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einmal Abu Huraira und einmal der Khalifa Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, die das beide umgesetzt haben. In der folgenden Überlieferung, 1125 von Samura ibn Jundub radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Freitagsgebet Sabbih isma rabbika al-a'la, preise den Namen deines höchsten Herrn, Surah 87, und ist zu dir die Geschichte der Überdeckten gekommen, zu lesen pflegte. Also haben wir hier einen weiteren Sahabi, der uns diese gleiche Sache überliefert. Die Frage ist, was lernen wir daraus, wenn man Imam ist, setzt man diese Sunna um. Was aber, wenn man Ma'mum ist, das heißt, wenn man hinter dem Imam betet, diese Hadithe sind ein indirekter Hinweis darauf, dass man diese Suren auch auswendig lernen sollte. Wenn der Imam das macht, macht er das auswendig, dann sollten wir ebenfalls diese Suren auswendig lernen. Und da Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur den Koran im Sinne von Worten herabgesandt hat, die man liest, sondern auch die Bedeutungen der Worte herabgesandt hat auf das Herz des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist es ein Hinweis für uns auch, erstmal zu fragen, warum hat der Prophet alaihi salatu wasallam diese Suren gelesen im Gebet und nicht andere Suren gelesen im Gebet? Und die Antwort lautet, dass du, wenn du die Bedeutungen verinnerlichst, dieser Suren, dann hast du die Antwort darauf. Und deswegen ist ein Hinweis darauf, dass wir unbedingt nicht nur, gerade wenn wir kein Arabisch sprechen, dass wir nicht nur die Suren auswendig lernen sollen, denn das fällt uns dann, also erstmal, weil es der Prophet regelmäßig gemacht hat, ist eine Besonderheit. Zweitens, wenn wir im Gebet etwas hören, was wir schon kennen, dann können wir uns auch konzentrieren auf die Bedeutung. Und noch besser, wir können uns Vorbereitungen auf die Bedeutungen, denn wir können die Suren lesen und verstehen und den Tafsir dazu lesen. Und dann können wir, wenn der Koran uns vorgetragen wird, besser unsere Herzen öffnen für die Bedeutungen, die Allah subhanahu wa ta'ala darin gesteckt hat. 237. Wenn man hinter einem Imam betet, sich aber dazwischen eine Wand befindet. Diese Thematik ist eine besondere Thematik, weil die Frage ist, kann man einen Imam haben? Ein Imam ist ja der Vorbeter, aber Imam ist auch ein Anführer, denn er führt uns ja im Gebet an. Und die Frage ist, kann ich mich anführen lassen von jemandem, den ich nicht sehen kann? Beziehungsweise kann ich jemandem im Gebet folgen, den ich nicht sehen kann? Und die Antwort lautet in diesem Hadith, Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete in seinem Zimmer und die Leute beteten mit ihm hinter dem Zimmer. Also ist dieser Hadith ein indirekter Hinweis darauf, dass man hinter einem Imam auch dann beten kann, wenn man ihn direkt nicht sehen kann. Und das erleichtert uns auch, besonders heutzutage, in vielen Moscheen sind die Frauen in einem anderen Raum, als die Männer sind. Und sie können einen trotzdem nicht sehen, trotzdem können sie das Gebet mitverfolgen. Und die entscheidende Sache bei dieser Angelegenheit ist einfach, dass man schaut, gilt das, was da gemacht wird, als eine Art Verfolgung des Imam im eigentlichen Sinne? Ist das wirklich eine Gebetsgemeinschaft an einem Ort? Das heißt, man schaut, was gang und gäbe ist. Und wenn es gang und gäbe ist, dass man dies als, auf Arabisch sagt man Urf, ja, wenn man sieht, dass es in Ordnung ist, dass die Menschen, oder wenn das gewertet wird als eine Gebetsgemeinschaft, dann ist das in Ordnung, auch wenn man den Imam nicht sehen kann. Und das Sehen alleine kann auch nicht der entscheidende Faktor sein. Warum? Weil dann würde ja jemand, der blind ist, nicht den Imam verfolgen können. Ja. Du hast das Sehen Faktor, aber nicht entscheidenden Faktor. Du hast das Hören des Imam als einen Faktor. Also wenn jemand wenn zum Beispiel Frauen in einem anderen Raum beten würden, aber sie können den Imam weder sehen noch hören, dann wird es schwierig mit dem Itimam, das heißt mit dem Verfolgen des Imam. Und du hast noch einen weiteren Aspekt, den Aspekt, dass man an einem Ort das auch macht, einen gemeinsamen Ort, sich in einem gemeinsamen Ort teilen, weil sonst, wenn das nicht wäre, dann würde jemand sagen, da könnte ich auch einen Imam verfolgen, über das Internet zum Beispiel, über das Hören, weil dann hörst du ihn, du siehst ihn, ja, aber keiner würde sagen, dass sie hier eine Gebetsgemeinschaft bilden würden im eigentlichen Sinne. Diese Faktoren alle spielen eine Rolle und führt dazu, dass man sagt, ob man den Imam verfolgen kann oder eben nicht. Und das widerspricht auch nicht dem, wenn wir sagen, dass eine Reihe die andere sehen können muss, denn das ist der Normalfall, das ist der klassische Fall, wie denn auch sonst. 238, das Gebet nach dem Freitagsgebet. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns damit, mit Überlieferungen darüber, ob es eine Sunna ist, nach dem Freitagsgebet ein Sunna-Gebet zu verrichten. Und wenn ja, wie viele Rak'a ist es Sunna zu verrichten. Denn normalerweise, wenn wir sagen, dass das Freitagsgebet das Wuhr-Gebet ersetzt, dann würde man denken, oder könnte jemand auf die Idee kommen, dass auch die Sunna-Gebete vorher und nachher entsprechend verrichtet werden. Und die Frage lautet, ist das so oder ist das nicht so? Schauen wir uns die Überlieferungen dazu an, die uns Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, wa jazahullahu khayran, überliefert hat in diesem Zusammenhang. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, und ihr kennt die Vorgehensweise vom Imam, dass er immer erst die Marfu'-Überlieferungen, erstmal die Überlieferung erwähnt, die auf den Propheten zurückzuführen sind, a.s.w., und danach die Überlieferung über die Sahaba und die Tabi'in und so weiter. Ordnet das ein bisschen. Ne? Deswegen schauen wir uns mal die erste an. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, der edle Gefährte des Propheten, sah am Freitag jemanden, der an seinem Platz zwei Rak'a betete. Da schob er ihn weg und sagte, betest du etwa das Freitagsgebet in vier Rak'a? Abdullah ibn Umar sagte, der Überlieferer sagte, Abdullah ibn Umar pflegte zu Hause zwei Rak'a zu beten und zu sagen, so hat es der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gemacht. Wir schauen die anderen Überlieferungen auch an, um dann inshallah zu einem Aspekt, zu einer Zusammenfassung zu kommen. Wobei die Thematik hier ist noch eine andere Thematik angeschnitten, dass wenn man gebetet hat, sein Fardgebet gebetet hat, sollte man nicht direkt danach aufstehen und an der gleichen Stelle noch einmal beten. Weil Ibn Umar hat ihn weggeschoben. Er sagt, will ihn damit sagen, wenn du beten willst noch einmal, dann mach das nicht an der gleichen Stelle. Steh auf und geh woanders. Weil das erweckt den Eindruck, als würde das Gebet nicht aus zwei Rak'a bestehen, das Jum'a-Gebet, sondern aus vier oder nochmal zwei Gebet hat. Wie jemand, der, wenn der Imam fertig ist, steht er nochmal auf und betet zwei, als hätte er was verpasst. Tamam? Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt die Sunna nach dem Jum'ah. Das ist unser Thema. 1128, Nafi' rahimahullah, der Tabi'i sagte, Nafi' ist einer der berühmten Schüler von, oder Überlieferer von Ibn Umar gewesen. Er sagte, Ibn Umar, radiallahu anhuma, Ibn Umar heißt der Sohn von Umar, ja. Und Umar ist der berühmte Umar ibn Khattab, der zweite Khalifa, radiallahu anhuma. Und sein Sohn ist, das heißt Abdullah, sein Sohn Abdullah Umar, ist viel bekannter gewesen als sein Vater für die Überlieferung über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, hat uns von ihm viel mehr erreicht. Ja. Ibn Umar hat vor dem Freitagsgebet immer lange gebetet und danach zwei Rak'ah zu Hause. Er sagte immer, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies auch so zu tun pflegte. Also entnehmen wir aus dieser Überlieferung, weil er sie dem Propheten zugeschrieben hat, alaihi salatu wasalam, das nennt man Marfu', ja, dass zwei Sunnah-Handlungen haben wir hier. Die eine Sunnah-Handlung ist vor dem Freitagsgebet. Und das ist eine Sunnah-Handlung, die viele Leute heutzutage vernachlässigen. Also viele Leute kommen in die Moschee, beten zwei Rak'ah und setzen sich dann hin und warten, indem sie zum Beispiel den Koran lesen oder was anderes machen, bis der Imam mit der Freitagspredigt beginnt. Ist auch völlig in Ordnung. Aber was ist noch besser als das? Dass du betest die ganze Zeit. Dass du die ganze Zeit betest, bis der Imam kommt. Taban, Ikhtilaf gibt es, wenn die verbotene Zeit ist. Ne? Also wenn du vor dem Wuhr-Gebet schon erscheinst, dann gibt es ja zur Mittagszeit eine verbotene Zeit, die beginnt kurz vor dem Wuhr, so also 5 Minuten, 10 Minuten vorher sollte man nicht mehr beten oder darf man nicht mehr beten. Und manche Gärten machen beim Freitag eine Ausnahme. Aber wenn sowieso das Freitagsgebet nach Eintritt, wenn du sowieso erst nach Eintritt der Mittagszeit die Moschee betrittst, dann spielt das sowieso keine Rolle. Auf jeden Fall hat er hier lang gebetet, das heißt man betet mit zwei Rak'ah, nochmal zwei, oder zwei lange, wie man möchte, bis der Imam kommt. Und wenn er kommt, dann beendet man sein Gebet, beziehungsweise bricht man es ab und lauscht der Predigt, denn das ist jetzt wichtiger. Und dann hat er, wenn er zu Hause war, nochmal zwei Rak'ah gebetet. Das heißt also, es ist eine Sunna nach dem Freitagsgebet, zwei Rak'ah zu beten. Das ist eine Sunna. Und ob man die zu Hause verrichtet, wie er es gemacht hat, oder in der Moschee, ist beides in Ordnung, beides eine Sunna. Aber wir wissen, dass das Gebet zu Hause wertvoller ist, besser ist, wenn es freiwillig ist, als das Gebet in der Moschee, weil es eben viel weiter entfernt ist von den Blicken der Menschen. Normalerweise bei Ibadat, wir versuchen die für Allah alleine zu machen. Und es stört, wenn man gesehen wird bei Ibadat. Und deswegen ist es besser, das freiwillige Sunnah-Gebet zu Hause zu verrichten, als in der Moschee. Was aber nicht bedeutet, dass wenn du es in der Moschee machst, dass es keine Sunnah ist. Es ist trotzdem eine Sunnah. Da schauen wir uns den nächsten Hadith dazu an. 1129, Umar ibn Atta ibn Abi Al-Khuwar berichtet, dass Nafi ibn Jubair ihn zu As-Sa'ib ibn Yazid, dem Neffen von Namr, schickte, um ihn nach etwas zu fragen, das Muawiyah an seinem Gebet auffiel. Also das ist entscheidend. Muawiyah ibn Abi Sufyan ist ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er wurde gefragt, was ihm auffiel am Gebet einer Person namens Nafi. Da? Also ein Tabi'i natürlich. Dann sagte, ich betete mit ihm das Freitagsgebet im Zimmer der Moschee. Als ich den Taslim sprach, Taslim ist Assalamu alaikum wa rahmatullah, nach links oder rechts. Als ich den Taslim sprach, stand ich an meinem Platz auf und betete dort. Als er hereinkam, schickte er nach mir und sagte, tu das nicht noch einmal. Tu das nicht noch einmal. Also bete nicht, Muawiyah sagt zu ihm, bete nicht noch einmal an dem Platz dort, wo du dein Gebet gerade verrichtet hast. Tu das nicht noch einmal.
Das heißt, Freitagsgebet, wenn du das Freitagsgebet verrichtest, an der gleichen Stelle noch einmal beten. Wenn du das Freitagsgebet verrichtet hast, dann verbinde es nicht mit einem weiteren Gebet, es sei denn, du sprichst dazwischen etwas oder gehst hinaus. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, denn der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam ordnet dies an, dass man nämlich kein Gebet mit einem anderen verbinden soll, es sei denn, man spricht dazwischen etwas oder geht hinaus. Also hat der Prophet alaihissalatu wassalam uns in dieser Überlieferung darauf hingewiesen, was es bedeutet, ein Gebet mit einem anderen zu verbinden, nämlich dazwischen nichts zu sprechen und an der gleichen Stelle zu beten. Und was bedeutet es, das Gebet nicht mit dem Nächsten zu verbinden, oder was ist die Lösung dafür, indem man dazwischen spricht, etwas mit dem Salah also nicht zu tun hat, nach dem Taslim, oder indem man einfach den Gebetsplatz tauscht. Und eine Weisheit dahinter haben wir schon erwähnt, dass jemand nicht denkt, dass hier das Gebet aus mehr als 2 Rak'a besteht. Wenn Ibn Umar radiallahu anhuma in Mekka war, trat er nach dem Freitagsgebet nach vorne, also er setzt das jetzt direkt um, und betete 2 Rak'a. Danach trat er wieder nach vorne und betete 4 Rak'a. Wenn er in Medina das Freitagsgebet gebetet hatte, kehrte er nach Hause und betete dort 2 Rak'a und betete nicht in der Moschee. Dann wurde er darauf angesprochen, woraufhin er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam machte dies so. Also hat er auch hier in einer Überlieferung 2 Rak'a verrichtet nach dem Freitagsgebet und danach nochmal 4 gebetet. Es werden jetzt dann sogar 6 Rak'a, die er verrichtet hat, wenn er in Mekka war. Wenn er in Mekka war, weil er wohnte in Medina. Ja. Das heißt, wenn er zu Umrah gegangen ist, zu Hajj gegangen ist, was auch immer. Wenn er in Medina aber allerdings betete, da wo er zu Hause war, hat er 2 Rak'a gebetet nicht in der Moschee, sondern zu Hause. Und er sagt, so hat es auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. 1131. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Version von Ibn As-Sabbah sagte, das ist einfach der Name eines Überlieferers, denn der Hadith wird manchmal von mehreren Leuten überliefert. Das heißt, auch hier sagt der Prophet alaihi wasallam, wer nach dem Freitagsgebet beten will, soll 4 Rak'a beten. Hiernach war sein Hadith zu Ende. In dieser Version von Ibn Yunus heißt es, wenn ihr das Freitagsgebet verrichtet habt, betet danach 4 Rak'a. Suhail sagte, mein Vater, der Quran Abu Salih, sagte zu mir, mein Sohn, wenn du in der Moschee 2 Rak'a gebetet hast und dann nach Hause kommst, dann bete noch einmal 2 Rak'a. In diesem Hadith haben wir wieder den Hinweis darauf, dass man 4 Rak'a beten soll und den Hinweis darauf, dass diese 4, dass man die trennen kann. Ja, dass man 2 betet und nachher noch einmal 2 betet. Und dass wenn man die 4 betet, kann man die 2 davon in der Moschee verrichten und 2 davon auch zu Hause verrichten. 1132. Ibn Umar radiallahu anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach dem Freitagsgebet zu Hause 2 Rak'a zu beten pflegte. Und dann der letzte Hadith in diesem Zusammenhang, 1133. Ata, rahimahullah, berichtet, dass er sah, wie sich Ibn Umar radiallahu anhuma nach dem Freitagsgebet ein wenig, nicht viel, von seinem Gebetsplatz, an dem er sein Freitagsgebet verrichtet hatte, entfernte und dann 2 Rak'a betete. Hiernach ging er noch etwas weiter weg und betete 4 Rak'a. Ibn Jurayj sagte, ich fragte Atta, wie oft hast du Ibn Umar dies machen sehen? Er sagte, mehrmals. Weil dieser Hadith stimmte überein mit dem, mit dem Hadith 1130, wo es darum geht, dass er dies in Mekka zu machen pflegte. Und deswegen können wir zusammenfassend sagen, aus diesen Überlieferungen, dass man vor dem Freitagsgebet so viel beten darf, wie man möchte. Und wenn die Moschee kommt, bittet man mindestens 2 Rak'a, wo man sich hinsetzt. Und danach ist es erwünscht, Mustahab, dass man nochmal zwei betet oder lange betet, auf jeden Fall lange betet, und zwar so lange, bis eben der Imam mit der Freitagspredigt beginnt, beziehungsweise die Minbar besteigt, dass man dann eben sein Gebet langsam aber schnell beendet. Was das Gebet danach angeht, so hat man die Möglichkeit, dieses Sunna-Gebet zu verrichten. Erstens einmal der Prophet a.s. seine Anweisung ist klar. Er sagte, wer nach dem Freitagsgebet beten will, soll 4 Raka'a beten. Also es ist ein Sunna, das man nach dem Freitag 4 Raka'a verrichtet. Und diese 4 Raka'a, wenn man sie zusammenhängend betet, ist es in Ordnung. Wenn man sie getrennt voneinander betet, ist es in Ordnung, so wie es überliefert ist, wie gesehen haben, die Überlieferung. Wenn man sie in der Moschee verrichtet, ist es in Ordnung, weil der Prophet a.s. keinen Unterschied gemacht hat in seiner Aussage. Wenn man sie alle zu Hause verrichtet, ist auch in Ordnung, die Sunna ebenfalls umgesetzt, gemäß seiner Aussage a.s. Und wenn man 2 davon in der Moschee verrichtet und 2 davon zu Hause verrichtet, hat man ebenfalls die Sunna umgesetzt und diese Aussage des Propheten a.s. umgesetzt. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Das letzte Unterkapitel über das Freitagsgebet, das Sitzen zwischen den beiden Predigten. In dieser Überlieferung, diese Überlieferung 1133, ist eine Überlieferung, die schon einmal vorkam bei Imam Abu Dawud im Hadith 1092. Und deswegen sparen wir uns das aus 2 Gründen. Erstens, weil es schon vorkam. Und zweitens, weil die Stelle, an der es hier vorkommt, unpassend ist. Er hat mit der Thematik, die wir vorgesehen haben, nichts zu tun und kann eben auch ein Fehler beim Abschreiben gewesen sein von manchen Überlieferern. Und deswegen verweisen wir einfach auf den Hadith 1092 und gehen weiter zum Unterkapitel 239. Das Unterkapitel 239 ist das Eid-Gebet. Das Eid-Gebet, sprachlich gesehen, Eid kommt vom arabischen Verb Aada, und Aada heißt zurückkehren. Und dementsprechend wurde es genannt, weil es jedes Jahr wiederkehrt. Und die Muslime haben 2 Eid-Gebete, 2 Festtage, 2 Eid-Tage und keinen dritten. Und als der Prophet a.s. gesehen hat, dass die Medinenser andere Tage gefeiert haben, hat er diese Tage alle ersetzt durch diese 2 Eid-Tage. Deswegen haben die Muslime als Muslime nur diese beiden, Eid al-Fitr, das ist der Eid am 1. Shawwal, direkt nach Ramadan, und Eid al-Adha, das ist der 10. Dhul-Hijjah, 10.12., direkt nach bzw. während der Hajj-Tage. Und an diesen beiden Eid-Tagen finden bestimmte Dinge statt. Entscheidend davon ist natürlich das sogenannte Eid-Gebet. Und weil es auch für uns, bi'idhnillah azza wa jal, demnächst bevorsteht, möchten wir bi'idhnillah diese Kapitel uns anschauen und davon profitieren, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleiht, dass wir diese Sunnah-Handlungen umsetzen. Anas radiallahu anhu sagte, 1134, Anas radiallahu anhu sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, hatten sie 2 Tage, an denen sie sich vergnügten. Da fragte er, was sind das für 2 Tage? Sie antworteten, dies sind 2 Tage, in denen wir uns schon in der Jahiliyyah zu vergnügen pflegten. Jahiliyyah ist die vorislamische Zeit. Kommt vom Wort Jahl. Jahl ist das Unwissen. Deswegen nennt man es die Zeit der Unwissenheit. Weil das ganze nützliche Wissen für die Menschheit ist gekommen durch den Koran. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, Allah hat sie euch durch bessere ausgetauscht, durch den Opfertag und den Festen und den Fastenbrechentag. Hier sehen wir, dass eben die muslimische Gemeinschaft als Ganze nur diese beiden Feiertage hat. Es gibt nichts anderes, was alle Muslime gemeinsam feiern als Eid al-Adha und Eid Al-Fatr. 240. Wenn man zum Eidgebet, wann man zum Eidgebet geht. 1135. Yazid ibn Khumair al-Rahabi sagte, Abdullah ibn Busr, der Freund des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, ging am fastenbrechenden Tag oder am Opfertag mit den Leuten hinaus und nahm es übel, dass der Imam es zu lange hinauszögerte. Er sagte, zu dieser Zeit waren wir schon fertig. Er sagte das, als man das Duha-Gebet verrichten konnte. In dieser Überlieferung, die er quasi dem Propheten zuschreibt, weil er sagte ja, zu dieser Zeit waren wir schon fertig. Das heißt, wir zur Zeit des Propheten waren damit schon fertig. Diese Überlieferung ist ein Hinweis darauf, dass man das Eid-Gebet früh verrichten soll. Allerdings, das Eid-Gebet früh zu verrichten im Vergleich zu dem Duha-Gebet. Das Duha-Gebet, wann darf es verrichtet werden? Erst einmal. Das Duha-Gebet darf verrichtet werden, sobald die Sonne um einen Speer aufgegangen ist, also wenn die Sonne aufgegangen ist, kurze Zeit danach darf man schon sein Duha-Gebet verrichten, bis kurz vor der Mittagszeit. Aber wann ist es am besten, das Duha-Gebet zu verrichten? Und zwar, wenn es langsam heiß wird. Wenn es langsam heiß wird. Doch man gemeint ist in den Ländern der arabischen Halbinsel. Und offensichtlich haben sie so lange gewartet. Und das ist eben keine Sunna, sondern Sunna ist eben, das relativ früh zu verrichten. Nach manchen Gelehrten beim Eid-Gebet für das Opferfest, das soll man sich noch mehr beeilen, damit die Leute genug Zeit haben, ihre Opfer darzubringen. Und beim Fitr-Gebet, beim Fitr-Eid, das heißt nach Ramadan, kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Wallahu a'lam. Entscheidend ist, dass das Eid-Gebet in der Duha-Zeit verrichtet wird. Das heißt, irgendwann nach Sonnenaufgang bis kurz vor dem Mittagsgebet hat man dafür Zeit. 241. Die Teilnahme von Frauen am Eid-Gebet. 1136. Atiyya radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ordnete uns an, am Eid-Tag sogar diejenigen Mädchen mitzunehmen, die sonst immer zu Hause sind. Man fragte, was ist mit denjenigen, die ihre Menstruation haben? Er sagte, sie sollen beim Guten anwesend sein und auch wenn die Muslime Bittgebete sprechen. Da sagte eine Frau, O Gesandte Allahs, was ist, wenn jemand von uns keine entsprechende Kleidung hat? Was soll sie tun? Er sagte, dann soll ihre Freundin ihr etwas von ihren Kleidern geben. 1137, in dieser Version heißt es, die Frauen, die ihre Menstruation haben, sollen dem Gebetsplatz der Muslime bzw. dem Gebetsplatz der Menschen fernbleiben. Er erwähnte hier die Kleider nicht. Er erzählte über Hafsa, über eine Frau, die wiederum über eine andere berichtet. Sie sagte, man sagte, O Gesandte Allahs, er berichtet dann über die Kleider inhaltlich dasselbe wie im Hadith von Musa. Taib, in diesen Überlieferungen geht es um die Thematik der Teilnahme von Frauen am Eid-Gebet. Warum ist diese Thematik wichtig? Weil Frauen sind vom Gemeinschaftsgebet allgemein befreit. Und der Gesetzgeber fordert die Männer zum Freitagsgebet und zum Gebeten der Gemeinschaft auf. Und die Frauen nicht. Wenn sie teilnehmen, ist es in Ordnung. Wenn sie aber nicht teilnehmen, ist es nicht schlimm. Die Frage ist, ist es beim Eid-Gebet auch so? Das ist die Frage. Weil das Eid-Gebet ist ein Gebet für alle Muslime. Oder ist ein Festtag für alle Muslime. Und was eben darauf hinweist, ist, dass der Prophet ﷺ nicht nur die Frauen und Mädchen aufgefordert hat, ebenfalls teilzunehmen, sondern dass er sogar diejenigen von ihnen hat aufgefordert, die eigentlich nicht mitbeten können.
weil sie ihre Menstruation haben oder, wie es hier nicht erwähnt ist, aber das gleiche gilt auch für die Frauen, die im Wochenbett sind. Und das weist genau auf diese Thematik hin, dass es darum geht beim Eid-Gebet, dass die Muslime alle zusammenkommen. Und sogar wenn eine Frau nicht am Gebet teilnehmen kann, soll sie trotzdem kommen. Was ist der Sinn davon, wenn sie nicht mitbeten kann? Die Antwort lautet, die Zusammenkunft am Eid-Tag ist eine Zusammenkunft, die nicht nur, bei der es nicht nur um das Gebet geht, sondern es geht um ein Gebet. Und nach diesem Gebet betet man, verrichtet oder hält der Prediger eine Predigt. Und während der Predigt erwähnte Allah Azza wa Jalla. Das ist eine Form von Dhikr, an der sie anwesend sein können. Und er spricht oft mit Gebete und dadurch erfahren sie davon und von dem Guten, was Allah tabaraka ta'ala auf die Muslime in diesen Momenten hinabsendet. Deswegen sagt er, sie sollen beim Guten anwesend sein, auch wenn die Muslime mit Gebete sprechen. Und wir haben auch in anderen Überlieferungen haben wir ja erfahren, dass wenn jemand nur anwesend ist bei einer Sitzung, in der Allah gedacht wird, ereilt ihn auch das Gute, was Allah denjenigen gibt, die von Anfang an dabei gewesen sind. Also nicht nur der Redner hat etwas davon, sondern auch der Zuhörer hat was davon. Selbst wenn er nur am Ende dazu kommt, selbst wenn er etwas anderes vorhatte und eine Sitzung sieht, an der er dann sporadisch teilnimmt. Insofern hat der Prophet ﷺ auch alle möglichen Hindernisse aus dem Weg geräumt, auch die praktischen Hindernisse, wie zum Beispiel, was ist, wenn eine Frau keine entsprechende Kleidung hat, um am Eid-Gebet teilnehmen zu können. Entweder hat sie keine entsprechende Kleidung, die ihre Aura bedeckt, oder sie hat keine entsprechende Kleidung für das Eid-Gebet, denn dort soll man seine schönsten Kleider tragen. Und das Zweite ist, passt eher. Das Zweite passt eher. Aber wie dem auch sei, dann ist die Aufgabe der anderen, ihnen etwas zu leihen, damit sie dann daran teilnehmen können. 1138. Wir haben insgesamt bis 1160 fort, oder? 38. Atiyya radiallahu anha sagte, die Frauen, die ihre Menstruation haben, sollen sich hinter den Leuten aufhalten, sodass sie den Takbir mit den Leuten zusammensprechen können. Also Atiyya ist ja, sie ist ja eine aus der Generation des Sahaba radiallahu anha, und sie gibt uns einen praktischen Hinweis darauf, wie man sich ordnen soll. Denn normalerweise, die Muslime, wenn sie das Eid-Gebet verrichten, aufgrund der großen Anzahl der Menschen, verrichten sie das nicht innerhalb von einem Gebäude. Es gibt kein Gebäude der Welt, das alle Muslime oder in vielen Orten gibt es, reichen die Gebäude niemals aus, dass sie alle dort beten können. Also nimm nur die größten Moscheen der Welt, ob das Masjid al-Kaaba ist, oder des Propheten, auch die Gebäude dort reichen nicht aus, dass die Leute dort alle unter einem Dach beten können. Das geht nicht. Deswegen hat man früher in der Moschee des Propheten außerhalb dann sich getroffen, da wo heutzutage Masjid al-Ramama ist, und hat dort im Gefreien das Gebet verrichtet, damit es keinen Platzmangel gibt. Heutzutage, aufgrund der Ergänzungen, des Umbaus und da dieser Platz ja quasi schon Teil der Moschee geworden ist, mehr oder weniger, macht es keinen Sinn mehr, dass man woanders betet. Deswegen ist es sinnvoll, dass wenn eine Moschee nicht ausreicht, dass man an einen anderen Platz geht, wo man sein Gebet dann mit der gesamten Gemeinschaft verrichten kann. Die einzige Ausnahme bildet die Moschee der Kaaba. Die Moschee der Kaaba, dort wurde das Eid-Gebet meistens nach immer dort verrichtet, man ist nicht woanders hingegangen, weil das eben die Qibla ist, an die man sich ja wendet, wendet man sich nicht von ihr ab. Und außerdem ist auch sowieso dort mehr oder weniger, betet man auch gerade früher mehr oder weniger im Freien. Wie dem auch sei, die Frage ist dann,
wenn die Betenden sich zusammengefunden haben am Gebetsplatz, wo sollen dann sich die Frauen situieren? Die Antwort lautet, außerhalb des Gebetsplatzes, hinter den Betenden, damit sie ebenfalls den Takbir mit den Leuten sprechen können und vom Bittgebet etwas haben. Der Takbir ist eine Sunna am Eid, sobald bekannt ist, also ich rede jetzt von Eid al-Fitr, sobald bekannt ist, dass der Ramadan zu Ende ist, dann ist es eine Sunna, den Takbir zu sprechen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, bis der Imam mit dem Eid-Gebet beginnt. 1139. Atiyah, sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, versammelt er die Frauen der Ansar in einem Haus und schickte Umar ibn Khattab zu uns. Er stellte sich bei der Tür hin und grüßte uns. Da erwiderten wir den Gruß, dann sagte er, ich komme zu euch als der Gesandte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er ordnete uns an den beiden Eid-Tagen, sowohl die Frauen, die ihre Menstruation haben, als auch die Sklavinnen hinauszuschicken. Das heißt, zum Gebet zu schicken. Er sagte auch, dass das Freitagsgebet für uns keine Pflicht ist und er verbot uns, an den Begräbniszügen teilzunehmen. Diese Überlieferung, auch wenn sie daif ist, inhaltlich ist sie vollkommen in Ordnung, vollkommen richtig, alles ist daran richtig, bis auf der letzte Teil, der nach einigen Gelehrten aufgehoben ist, dieses Verbot, nämlich an den Begräbniszügen teilzunehmen. 242, die Predigt am Eidgebet. 1140. Tariq ibn Shihab berichtet, dass Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagte, Marwan stellte die Kanzel aus der Moschee am Eidtag nach draußen und begann mit der Predigt vor dem Gebet. Das heißt, er hat zwei Sachen gemacht, die neu sind. Dass die Predigt, dass sie die Kanzel aus der Moschee rausgetragen hat, damit der Prediger dort predigt. Und als zweites, dass er mit der Predigt vor dem Gebet begonnen hat. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte erst das Gebet und dann die Predigt am Eidtag, am Eidgebet. Dann stand ein Mann auf und sagte, Marwan, du hast der Sunna zuwidergehandelt. Du hast die Kanzel nach draußen gestellt, obwohl man sie nicht nach draußen stellt. Und du hast mit der Predigt vor dem Gebet begonnen. Da sagte Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, wer ist das? Sie sagten, das ist der Sohn so, Sohn von Sohn so. Da sagte er, was den da angeht, so hat er seine Pflicht getan. Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, wer ein Übel sieht und es selbst beseitigen kann, soll dies tun. Wenn man dies nicht kann, dann muss man versuchen, es mit Worten zu beseitigen. Und wenn man dies auch nicht kann, dann im Herzen verabscheuen. Das ist die niedrigste Stufe an Iman. Aus diesem Hadith des Propheten, beziehungsweise aus dem Bericht über Abu Sa'id und dem anderen Mann, der hier namentlich nicht erwähnt worden ist, entnehmen wir die Genauigkeit der Sahaba radiallahu anhum im Umgang mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dass sie tatsächlich seine Sunna genauestens unter die Lupe genommen haben. Und jemand könnte sagen, was spielt es für eine Rolle, ob man die Kanzel am Freitag hinausträgt zum Eidplatz oder nicht. Der Sinn davon ist doch, dass der Prediger darauf sich hinstellen kann und damit er die Leute besser erreichen kann. Und die Antwort lautet immer wieder, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch machen können? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das vergessen? Haben die Sahaba alle nicht daran gedacht? Deswegen immer diese neuen Dinge, die genauso zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hätten stattfinden können und nicht gemacht worden sind, muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man eben keine neue Sache in die Religion
einführt. Und die zweite Angelegenheit ist die Sache mit dem Gebet und der Predigt. Viele Leute nehmen nicht die Offenbarungstexte aus dem Koran, des Sunna des Propheten als Grundlage, sondern ihre Logik. Sie sagen, und das, was sie sagen, ist auch nicht unbedingt falsch. Sie sagen, wenn man am Eid-Tag das Eid-Gebet mit den Muslimen verrichtet hat und danach predigen will, stören einen die Leute. Viele Leute stehen auf, unterhalten sich, beglückwünschen sich und machen Geräusche beim Hinausgehen und so weiter und so fort. Die Antwort lautet, das ist richtig, das ist richtig. Was ist dann die Lösung? Die Lösung ist, dass wir dann erst einmal die Predigt halten, weil dann sind die Leute ruhig, die warten, bis gebetet wird, vorher werden sie nicht gehen, und dann beten wir und gehen wir dann. Wir sagen aber, das widerspricht der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ein Widerspruch zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da kann nichts Gutes liegen. Weil genauso wie das eine Argument ist, kannst du auch sagen, warum willst du Leute zwingen zuzuhören? Das Zuhören zur Predigt am Eid-Tag ist keine Pflicht, ist freiwillig. Weil du zwingst den Leuten etwas auf, wozu sie nicht verpflichtet sind. Sie möchten beten und dann will er zum Beispiel gehen. Deswegen die Lösung ist, man hält die Sunna ein und gleichzeitig weist man die Leute darauf hin, wie sie sich verhalten sollen. Und hier aus dieser Überlieferung erkennen wir, dass die Sahaba radiallahu anhum auch das umgesetzt haben, wie der Prophet a.s.w. im Sinne von, wenn der Prophet a.s.w. ein Übel gesehen hat, hat er nicht darüber geschwiegen, sondern er hat hat direkt es kommentiert. Warum? Damit wir nicht denken, dass es in Ordnung ist, was er dort gesehen hat. Deswegen umgekehrt, wenn der Prophet a.s.w. etwas stillschweigend akzeptiert hat, dann gehen wir davon aus, dass es in Ordnung ist. Und sagen, wäre es nicht in Ordnung, hätte er was dagegen gesagt. Und hier die Sahaba haben das genau umgesetzt. Der eine Mann hat direkt gesagt, Marwan, du hast der Sunna zuwider gehandelt. Was du gemacht hast, ist falsch. Hat das dem Statthalter direkt gesagt, weil es gibt keinen anderen Zeitpunkt, wo er es ihm hätte sagen können. Jetzt ist es angebracht, ihn darauf hinzuweisen, das, was er macht, ist falsch. Und alhamdulillah, die Muslimen beten in der Regel erst ihr Eid-Gebet und danach, wer zuhören möchte, darf zuhören, wer gehen möchte, darf gehen. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam begann am Fastenbrechentag, Eid al-Fitr, mit dem Gebet vor der Predigt. Dann hielt er die Predigt. Als der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam damit fertig war, ging er zu den Frauen hinunter und ermahnte sie, während er sich auf Bilal stützte. Bilal breitete sein Kleid aus, sodass die Frauen die Spenden dort hineinwerfen konnten. Sie warfen dann große Ringe hinein und vieles mehr. Aus dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir einiges, unter anderem, dass eine Sunna ist, zu spenden am Eid-Tag. Und dass unsere Festtage Tage sind, an denen wir Allah gegenüber Dankbarkeit zeigen. Und eine Form der Dankbarkeit ist, dass man das, was man von Allah selbst bekommen hat, so ausgibt, wie er es gerne hätte. Und wenn es nur ein Teil davon ist. Und der Prophet a.s., diese Überlieferung ursprünglich ein bisschen länger als die, wie sie hier steht, aber der Prophet a.s. hat eben die darauf hingewiesen, warum? Weil er gesehen hat, dass die meisten Höllenbewohner Frauen sind. Und so war er so barmherzig, dass er die Menschen zu Dingen aufgefordert hat, die für sie selbst gut sind. Sallallahu alaihi wasallam. 1100, und auch ihre Reaktion darauf, dass sie Ringe, Armreifen aus Gold was gespendet haben, weist darauf hin, dass sie auch zu den besten Menschen gehören, weil sie die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur sofort umgesetzt haben, sondern auf beste Art und Weise umgesetzt haben. 1142.
Ibn Abbas radiallahu anhu bezeugt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Fastenbrechentag hinausging, betete, dann die Predigt hielt und dann mit Bilal zusammen zu den Frauen ging. Der Überlieferer Ibn Kathir sagte, Shu'ba ist der Meinung, dass er ihnen anordnete zu spenden, woraufhin sie ihre Spenden in das Gewand Bilals hineinwarf. In dieser Überlieferung sehen wir einen schönen Aspekt. Shu'ba, rahimahullah ta'ala, ist einer der vertrauenswürdigen Überlieferer der Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Aussage hier, er war der Meinung, dass wenn diese großen Imame, wenn sie reden von ihren Meinungen, dann ist das fast so, wie wenn wir heutzutage reden und uns 100% sicher sind. Weil er sagt hier seine Meinung, aber letztendlich seine Meinung stimmt ja astrein überein mit der Überlieferung, die wir vorher gesehen haben. 1143. In dieser Version heißt es, er meinte, dass die Frauen ihm nicht zuhören konnten. Dass die Frauen ihn nicht hören konnten. Deshalb lief er mit Bilal zusammen zu ihnen. Dann ermahnte er sie und forderte sie auf zu spenden. Daraufhin warfen die Frauen Ohrenschmuck und Ringe in Bilals Gewand. Auch ein Hinweis darauf, dass Frauen es erlaubt ist, solchen Schmuck zu tragen. 1144. In dieser Version heißt es, die Frauen gaben dann Ohrenschmuck und Ringe her. Bilal legte sie in sein Gewand, dann verteilte er es an die Armen unter den Muslimen. Also der Staatsoberhaupt hat das nicht eingesammelt für die Staatskasse oder sowas, hat es genommen und direkt weitergegeben. Deswegen auch in der Zeit nach der Propheten sallallahu alaihi wasallam, als später manche Statthalter im Einsatz waren, manche Herrscher im Einsatz waren, die keine Sahaba waren, aber Sahaba beauftragt haben, die Zakat einzutreiben, dann kamen sie zurück mit leeren Händen. Also sie wollten Zakat eintreiben, kamen zurück mit leeren Händen. Und sie wurden gefragt, ja, was ist mit der Zakat? Er sagte, wir haben die Zakat genommen und dorthin gegeben, wie wir es immer gemacht haben. Auf einen Bogen gestützt predigen. 1145, Al-Bara radiallahu anhu berichtet, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am Eid-Tag einen Bogen gab, auf den gestützt er dann predigte. Aber das weist darauf hin, dass der Prophet alaihi wasallam schon älter war und eine Stütze brauchte. Kann man daraus ableiten, dass man auf etwas gestützt predigen soll, wie ein Stock oder ähnliches? Gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten darüber. 244. Den Adhan beim Eid-Gebet zu unterlassen. Die Frage ist, bei diesem Kapitel, beim Freitagsgebet gibt es einen Adhan. Bei allen anderen Fard-Gebet gibt es einen Adhan. Gibt es für das Eid-Gebet ebenfalls einen Adhan, einen Gebetsruf? 1146. Abdurrahman ibn Abbas sagte, ein Mann fragte Ibn Abbas radiallahu anhuma, hast du das Eid-Gebet mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erlebt? Er sagte, ja. Ohne meine Nähe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wäre ich nicht dabei gewesen. Der Überlieferer sagte, ohne meine Nähe, offensichtlich meinte er die verwandtschaftliche Nähe. Ja. Oder wäre es was anderes, aber das ist offensichtlich dabei. Der Überlieferer sagte, weil er noch zu jung war. Ja, weil er noch zu jung war. Er sagte weiterhin, dann ging der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Hügel beim Haus von Kathir ibn Salt. Er betete dort und predigte danach. Ja, das ist die Stelle dort, wo er das Freitagsgebet verrichtet hat. Entschuldigung, das Eid-Gebet verrichtet hat. Ibn Abbas radiallahu anhu erwähnte weder einen Adhan noch eine Iqama. Dann ordnete er uns an zu spenden. Die Frauen zeigten dann auf ihre Ohren und Hälse, woraufhin er Bilal anordnete, zu ihnen zu gehen. Danach kam er wieder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also diese Überlieferung besagt, die Tatsache, dass nichts über einen Adhan und eine Iqama erwähnt worden ist, ist ein Hinweis darauf, dass auch tatsächlich kein Adhan und keine Iqama stattgefunden haben. weil das sind Gottesdienste und die müssen so gemacht werden, wie sie überliefert worden sind. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Eid-Gebet ohne Adhan und ohne Iqama verrichtete und ebenso Abu Bakr und Umar oder Uthman. Der Zweifel stand von Überlieferer Yahya. Yani, hat er Umar erwähnt oder Uthman erwähnt. Wie dem auch sei, der Prophet a.s.w. hat weder Adhan noch Iqama angeordnet und deswegen machen wir das auch beim Eid-Gebet nicht. Und sowieso Adhan und Iqama zusammengefasst gibt es nur bei den 5 Fard-Gebeten. Nur bei den 5 Fard-Gebeten. 1148, Jabir ibn Samura radiallahu anhu sagte: Ich betete mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Eid-Gebete ohne Adhan und ohne Iqama nicht nur einmal oder zweimal. Unter Kapitel 245, der Takbir an den beiden Eid-Festen. 1149. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beim Fastenbrechen-Gebet und beim Opfergebet in der ersten Rak'a 7-mal den Takbir sprach und in der zweiten Rak'a 5-mal. 1150, in dieser Version heißt es, abgesehen von den beiden Takbir für den Ruku'. Aus diesen Überlieferungen, liebe Geschwister, entnehmen wir eine Sunna beim Takbir am Eid-Tag. Taban, der Takbir am Eid-Tag, gemeint ist hier der Takbir im Gebet am Eid-Tag. Wir haben 2 Arten von Takbir. Takbir im Gebet, dort gibt es zusätzliche Takbir zu den normalen Bekannten. Und es gibt den Takbir außerhalb dem Gebet. Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, spricht hier vom Takbir im Gebet. Und das Eid-Gebet besteht aus 2 Rak'a. Bei der ersten Rak'a, wie es hier in der Überlieferung heißt, spricht man 7-mal den Takbir. Das heißt, man direkt das erste Takbir ist der Takbir, wenn man das Gebet beginnt. Das zählt so als ersten. Und dann folgen noch 6 weitere. Das sind 7. Und dann liest man die Fatiha. Und vorzugsweise, wie wir gelernt haben, Surat al-A'la in der ersten Rak'a. Und in der zweiten Raka'a haben wir gesagt Al-Ghashiyah. Es gibt auch eine Überlieferung, dass der Prophet a.s. Surat Qaf und Al-Qamar gelesen hat im Eid. In der zweiten Raka'a, wenn man dann aufsteht zur zweiten Raka'a, man ist ja erstmal in der Niederwerfung noch, in der zweiten Niederwerfung, und dann steht man auf und sagt bei Allahu Akbar, und dann steht man. Und dann spricht man nochmal 5-mal den Takbir. Das ist eine Ansicht, die mit diesem Hadith übereinstimmt. 1151, Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu sagte, der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam sprach beim Fastenbrechen-Gebet in der ersten Rak'a den Takbir 7-mal und in der letzten 5-mal. Die Koranlesung fand in beiden Rak'a nach dem Takbir statt. Nach dem Sagen von Allahu Akbar. 1152. Der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Fastenbrechen Gebet in der ersten Rak'a den Takbir 7-mal sprach und danach las, danach Koran las. Hiernach sprach er den Takbir und stand auf und sprach den Takbir 4-mal. Danach las er und dann verbeugte er sich. Das heißt, nach dieser Version wäre es insgesamt 5-mal inklusive dem Takbir des Aufstehens. Abu Dawud sagt, Waqi' und Ibn al-Mubarak überlieferten dies und beide sagten zuerst 7, dann 5. Also wenn die sagen, ja, das gibt es, die Überlieferung, aber nur nach manchen Überlieferern. Die anderen beiden, Waqi' und Ibn al-Mubarak, überliefern den gleichen Hadith und auch sagen sie 5. Deswegen haben sie gesagt, haben 7 und dann 5. Und das ist ein Vorteil, dass man nicht eine Überlieferung anschaut und dann direkt eine rechtliche Bestimmung daraus ableitet, sondern man muss erstmal gucken, was haben die Imamen und die Gelehrten darüber gesagt. 1153. Makhul sagte, Abu Aisha, derjenige, der immer mit Abu Huraira radiallahu anhu zusammen war, berichtete mir, dass Sa'id ibn al-As sowohl Abu Musa al-Ash'ari als auch Hudhaifa ibn al-Yaman fragte, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beim Opfer und beim Fastenbrechen Gebet in Takbir zu sprechen pflegte. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird jetzt gefragt, wie die Sahaba Abu Musa und Hudhaifa werden gefragt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Takbir zu sprechen pflegte. Und Abu Musa antwortet als erstes, er sprach den Takbir viermal, genau wie beim Totengebet. Hudhaifa, radiallahu anhu, sagte, er hat recht. Dann sagte Abu Musa wieder, genauso habe ich auch in Basra den Takbir gesprochen, als ich dort eingesetzt war. Abu Aisha sagte, ich war bei Sa'id ibn al-As dabei. War das eine andere Überlieferungs- und Sunna über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn grundsätzlich gilt, wenn mehrere Sachen authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden sind und es keinen Grund gibt, die eine der anderen vorzuziehen, dann ist beides eine Sunna, wallahu a'lam. 246. Was man beim Opfergebet und Fastenbrechen Gebet liest. 1154. Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud berichtet, dass Umar ibn Khattab radiallahu anhu Abu Waqid al-Laythi fragte, was hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Opfer- und im Fastenbrechen Gebet gelesen? Er sagte, er hat darin Qaf bei dem ruhmvollen Koran und näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond gelesen. Die erste Sura ist Surat Qaf. Die Sura heißt Qaf. Qaf ist einer der Namen der Buchstaben im arabischen Alphabet. Qaf wal Quran al-Majid. Das ist die Sura Nummer 51. Und dann die zweite Sura ist Surat Al-Qamar. Iqtarabat al-Sa'atu wa nshaqqa al-Qamar. Sura Nummer 54 gelesen. Und das ist schon ein bisschen länger, weil Surat Qaf geht fast 3 Seiten. Ja. Und Al-Qamar geht auch um die 3 Seiten. Also schon einiges. Aber was auch darauf hinweist, dass es gut ist, das Gebet in die Länge zu ziehen. 247. Sich zur Predigt hinsetzen. Abdullah ibn Sa'ib sagte, ich war beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beim Eid-Gebet dabei. Als er das Gebet beendet hatte, sagte er, ich halte jetzt eine Rede. Wer zur Rede bleiben möchte, soll sich hinsetzen. Und wer gehen will, darf gehen. Abu Dawud sagte, Überlieferung von Ata über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Mursal. In dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist der Hinweis darauf, dass diejenigen Menschen, die an der Predigt am Eid teilnehmen möchten, dass sie sitzen bleiben sollen und nicht etwa im Stehen lauschen sollen. Das ist die erste Sache. Zweite Sache ist, aus dieser Überlieferung nehmen wir, dass das Zuhören an der Freitagspredigt, an der Eid-Predigt freiwillig ist. Denn er sagte, ich halte jetzt eine Rede, wer zur Rede bleiben möchte, soll sich hinsetzen. Und wer gehen will, darf gehen. Und man ahabba an yadhab, fal yadhab. Was würde er auch sagen, es gibt keine dritte Möglichkeit. Entweder bleibst du da zu oder gehst weg. Aber da bleiben und reden und die Leute stören und die Leute abzulenken, ist keine Alternative. 248. Beim Eid-Gebet für Hin- und Rückweg verschiedene Routen wählen. 1156. Ibn Umar r.a. berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Eid-Tag auf dem Hinweg einen anderen Weg nahm und auf dem Rückweg einen anderen Weg. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Eid-Tag auf dem Hinweg einen Weg nahm und auf dem Rückweg einen anderen. Und der Sinn davon ist offensichtlich, denn wenn man gerade als so eine Persönlichkeit an den Menschen vorbeigeht, dann die Leute wollen einen begrüßen und man will sie begrüßen. Die Leute wollen einen beglückwünschen und man will sie beglückwünschen. Und man will den Leuten eine Freude machen. Und wenn man das kann man besser erreichen, wenn man unterschiedliche Wege einschlägt, als wenn man den gleichen Weg hat. Und manche Gelehrte sagen auch, und das ist auch logisch, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Das heißt, an jenem Tag wird die Erde erzählen, was auf ihr passiert ist. Und wenn du einen Weg zum Salah nimmst, wird sie berichten von dir. Und wenn du einen anderen Weg zum Salah nimmst, wird ein anderer Teil von ihr berichten. Und so hast du mehr Zeugen für dich am Tag der Auferstehung. An einem Tag, an dem du die Zeugen am dringendsten nötig haben wirst. 249. Das ist das drittletzte Unterkapitel. Wenn der Imam nicht am Eid-Tag zum Gebet kommt, soll er es am nächsten Tag verrichten. Wie kann das sein, dass der Imam nicht erscheint am Eid-Tag? Ja, ganz einfach. Wenn erst nach der Zeit bekannt wird, dass es schon Eid war. Wenn die Leute, damals gab es nicht die gleichen Kommunikationsmittel wie heute, und wenn zum Beispiel erst sehr spät am Vormittag sehr spät bekannt wird, dass Eid-Tag war, oder zur Mittagszeit erst bekannt wird, dass jemand schon in der Nacht zuvor das Neumondlicht gesichtet hatte, dann ist es nicht mehr möglich, die Leute aufzufordern, zum Eid-Gebet sich zusammen zu trommeln, und deswegen wird es dann auf den nächsten Tag verlegt. 1157. Einige Onkel, väterlicherseits von Abu Umair ibn Anas, sie waren Freunde des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, berichten, dass eine Gruppe von Reitern zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, um zu bezeugen, dass sie das Neumondlicht am gestrigen Tag gesichtet hatten. Daraufhin ordnete er den Leuten an, ihr Fasten zu brechen und am nächsten Tag und am nächsten Morgen zum Gebetsplatz zu kommen. Aber wenn zum Beispiel am Dienstagabend bekannt wird, dass man sagt, das Neumondlicht wurde nicht gesehen, dann ist ja Eid am Donnerstag. Und dann ist Mittwoch ja immer noch ein Fastentag. Und dann mitten am Tag kommt die Nachricht, doch, das Neumondlicht wurde doch gesehen. Dann kannst du eine Sache kannst du machen, die andere Sache kannst du nicht mehr machen. Was du nicht mehr machen kannst, ist, das Eid-Gebet zu verrichten, weil dann die Zeit dann zu spät ist. Du kannst die Leute nicht mehr zusammentrommeln, wie gesagt haben. Und die andere Sache, die du machen kannst, ist das Fasten zu brechen. Das kannst du in dem Moment sofort brechen. Musst du sogar, weil es ja am Eid-Tag darf man nicht fasten. Wallahu a'lam. 1158. Bakr ibn Mubashir al-Ansari sagte, ich ging mit den Freunden des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam am Fastenbrechen fest und am Opferfest in der Früh zum Gebetsplatz. Wir nahmen die Route über Batn Batan, bis wir am Gebetsplatz ankamen, nahm eines Tages in Medina. Dann beteten wir mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Hiernach kehrten wir wieder über Batn Batan nach Hause zurück. Also Hinweis darauf, dass es auch keine Sünde ist, kein Vergehen ist, dass man trotzdem den gleichen Weg wieder zurück einschlägt. Wallahu a'lam. Aber auch hier ist der Hinweis darauf, dass er gesagt hat, bis wir am Gebetsplatz ankamen. Der Gebetsplatz ist nicht die Moschee. Der Gebetsplatz ist nicht die Moschee. Warum? Weil der Prophet, wie wir gesagt haben, das Gebet außerhalb der Moschee aus Platzgründen verrichtet hat. Wallahu a'lam. 250. Das Gebet nach dem Eid-Gebet. Die Frage stellt sich, nach dem Jum'ah haben wir gelernt, dass es eine Sunna ist, ein Gebet zu verrichten. Das Eid-Gebet ist auch ein Festgebet. Ist es ebenfalls eine Sunna, am Eid-Gebet, nach dem Eid-Gebet zu beten? 1159. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte, am Tag des Fastenbrechenfestes ging der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hinaus und verrichtete zwei Raka'a. Weder vorher noch danach betete er. Dann ging er mit Bilal zusammen zu den Frauen und forderte sie auf zu spenden. Die Frauen spendeten dann ihre Schmuckreifen und Perlenketten. Insofern ist es also keine Sunnah, dass man vor dem Eid-Gebet betet oder danach. Und auch manche Gelehrte haben gesagt, dass der Gebetsplatz, den man den man benutzt, um das Eid-Gebet zu verrichten, da es ja keine Moschee ist, nicht als Moschee gilt, braucht man auch dort kein Tahiyat al-Masjid beten. Also weder vorher beten, man, also man kann direkt gehen, sich hinsetzen. Und wenn man betet, ist es fair. Also beten ist immer gut, ja, man betet, kann man beten. Aber im Sinne von, dass man dort zwei Sunnah betet als Tahiyat al-Masjid, ist es kein Masjid, dass du dann das Moschee-Begrüßungsgebet verrichten würdest. Und danach ebenfalls nicht, wie er es gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Dann kommen wir zum letzten Kapitel, letzten Hadith für heute, 251, das Eid-Gebet bei Regen in der Moschee verrichten. In diesem Kapitel geht es um die Frage, normalerweise betet man das Eid-Gebet im Freien aus Platzgründen. Was ist, wenn man es wegen Regen trotzdem innerhalb der Moschee verrichtet? 1160, Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass es einmal am Eid-Tag regnete. Daraufhin betete der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen das Eid-Gebet in der Moschee. Diese Überlieferung, wie Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sagte, ist da'if, aber dennoch inhaltlich ist sie in Ordnung im Sinne von, wir können nicht sagen, dass das Ereignis so stattgefunden hat zur Zeit des Propheten, aber wir können davon ausgehen, dass er es so gemacht hat, weil wenn er schon, wenn es zum Beispiel zur Maghrib-Zeit draußen regnet und man nass würde, wenn man zur Moschee kommt, und er dir erlaubt, bei diesem Fardgebet dein Gebet dann zu Hause zu verrichten, dann erst recht bei einem Gebet, das freiwillig ist und das nicht so wichtig ist wie eben dein Fardgebet. Und deswegen stimmt das mit den allgemeinen Regeln der islamischen Gesetzgebung überein, die Erleichterung bringen, sobald eine Erschwernis auftaucht. Und die Erschwernis wäre hier, mitten im Regen draußen zu beten, ist sicherlich nicht in der Sache. Und deswegen darf man zweifellos dann auch sein Gebet in der Moschee verrichten. Und erst recht, wenn die Muslime keine andere Möglichkeit haben. Denn wie wir gesagt haben, es geht nicht darum, draußen zu beten, um draußen zu beten, sondern es geht darum, dass man draußen betet aus Platzgründen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheeran.